Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, am Geburtstag des heiligen Johannes Paul II. Zur Spiritualität des großen zeitgenössischen Papstes passt die heutige Fortsetzung unserer Sendung mit dem Thema »Durch seine Wunden sind wir geheilt«. Teil 2 ist das heute. Den ersten Teil zum Thema haben wir in der Karwoche im März gehört. Kaplan Josef Alba aus Eschwege hat uns da in diesen zunächst einmal befremdlichen Gedanken eingeführt, dass durch die Wunden eines anderen wir Heilung erfahren können. Kaplan Alba hat uns da intensiv dazu ermutigt, mit den Verwundungen unserer Seele, die oft auch Ursache für unheiles Verhalten sind, zu Gott zu gehen, zu Jesus, der diese Wunden mit uns und für uns getragen hat, um sie von ihm verwandeln zu lassen. Und ich hoffe, viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, konnten das in den vergangenen Kar- und Ostertagen tun und so auch ein Stück Heilung erfahren. Jetzt sind wir in der Pfingstoktav schon und auch den Heiligen Geist bitten wir hier herbei, auch weil er Heilung schenkt. Heile du, wo Krankheit quält, heißt es in der Pfingstoktav, in dem Pfingsthymnus. Und dazu, wie gesagt, der heutige Geburtstag von Johannes Paul II., der ja auch eine tiefe Verehrung für den am Kreuz verwundeten Christus hatte. Wir denken an seine letzten Jahre, in denen er sein päpstliches Leitungsamt auch als ein in Krankheit und Not erlösendes Amt gesehen hat. Durch seine Wunden sind wir geheilt, heilt heute also Teil 2. Und wir begrüßen dazu wieder Kaplan Josef Alba aus Eschwege. Das liegt in der Nähe von Kassel, ganz in der Mitte Deutschlands, nicht weit weg von der einstigen innerdeutschen Grenze. Grüß Sie, Kaplan Alba.
Ja, ein herzliches Grüß Gott euch allen.
Mhm. Ja. Kaplan Alba, es geht heute um die Wundenverehrung, vor allem im zweiten Teil, nachdem Sie im ersten das Grundsätzliche mehr angesprochen haben. Auch die Wundenverehrung ist für uns vielleicht zunächst ein befremdlicher Gedanke, dass wir Wunden verehren. Ich glaube, das gibt es in keiner anderen Religion, oder? Sowas, Wundenverehrung, also wüsste ich nicht.
Ja. Mir ist es soweit auch nicht bekannt, einfach auch deswegen, weil Jesus Christus unser Erlöser ist und die Wunden am Kreuz einfach offen geblieben sind. Gell? Und keine andere Religion hat einen Erlöser in dem Sinn, der seine Wunden offen gelassen hat. Gell? Und das ist eben für uns ein ganz, ganz unschätzbares Geschenk eigentlich unseres Glaubens. Ja,
ja, genau. Man geht davon aus, dass Jesus ja viel verwundet war, aber diese Wunden sind offen geblieben, auch nach der Auferstehung. Das hat sicher etwas zu sagen. Und was das für uns sagen kann, das werden Sie uns heute sagen. Jetzt freuen wir uns auf Ihren Vortrag, Kaplan Josef Alba.
Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, liebe Schwestern und Brüder, also wir kommen heute zu einem Bereich, wo wir die Rolle Jesu und seiner Wunden eben genauer unter die Lupe nehmen möchten, wo ich auch versuchen möchte, eine Verbindung herzustellen, was ich Ihnen beim letzten Vortrag auch versucht habe zu erläutern. Und da kommen wir eben zum Prophet Jesaja in Kapitel 53, dem wohl bekanntesten Propheten im Alten Testament. Und er hat in einer Vision einmal Folgendes geschrieben: Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Und zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe und jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. In diesen Zeilen, da finden wir den entscheidenden Hinweis auf die Erlösungstat Jesu und einen wichtigen Satz, was die Wunden Jesu für das Heil der Menschen bedeutet, nämlich: Durch seine Wunden sind wir geheilt. Damit sich Jesus mit uns aufs Innigste vereinen kann, hat er seine Wunden vom Kreuzestod offen gelassen. Und an dieser Stelle, da können wir mal überlegen, was das für Auswirkungen auf unseren Glauben hätte, wenn Jesu Wunden nach seiner Auferstehung verheilt wären, wenn sich seine Seitenwunde wieder geschlossen hätte, wenn seine Wunden an den Händen und Füßen wieder verschlossen wären. Wir hätten zwar durch ihn den Zugang zum ewigen Leben, er hat uns ja von den Sünden erlöst und uns dadurch Zugang zum ewigen Leben geschaffen, aber wir hätten letztlich keinen wirklichen Zugang zu seinem Inneren. Durch diese offenen Wunden bleibt er nämlich für uns Menschen immer berührbar. Die Wunden der Menschheit, also alle Sünden, Verletzungen, Unversöhntheiten, haben die Möglichkeit, in diesen göttlichen Wunden erlöst zu werden. Und das, was dem Apostel Thomas damals widerfahren ist, das Angebot Jesu, sich berühren zu lassen, bleibt auch für uns immer ein Angebot. Ein Angebot, was jeden Tag Gegenwart ist. Durch seine Wunden haben wir Zugang zu seinem innersten Wesen, nämlich seiner Barmherzigkeit. Jeder einzelne von uns. Und diese offenen Wunden haben kein Limit oder ein Jetzt ist das Maß voll. Wir können im wahrsten Sinne des Wortes maßlos aus seinen Wunden schöpfen. Und das ist so fantastisch und großartig, weil wir so zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen können, egal was uns belastet, egal was uns auf der Seele brennt, egal wie oft. Seine Barmherzigkeit kennt keine Grenzen. Und somit kommen wir zur Verehrung der Wunden Jesu. Bei Radio Horeb wird ja in der Regel dreimal die Woche der Wundenrosenkranz gebetet. Und er geht ja auf die Eingebungen von der Schwester Maria Marchambeau zurück, die Jesus ihr gab. Und diese Schwester besaß selbst das Privileg, stigmatisiert zu sein. Das heißt, sie trug die Wunden Jesu an ihrem Leib. Was wir ja auch zum Beispiel von Pater Pio kennen, und war so in einer ganz besonderen Beziehung zu den Wundmalen Jesu Christi. Und eben zu Schwester Maria Marchambeau sagte Jesus einmal: Ich habe dich erwählt, um die Andacht zu meinen heiligen Leiden in der unglücklichen Zeit, in der ihr gegenwärtig lebt, wieder erstehen zu lassen. Jesus zeigte ihr seine heiligen Wunden wie ein Buch. Und weiter sagte er zu ihr: Wende deine Augen von diesem Buch nicht ab, und du wirst daraus mehr lernen, als die größten Gelehrten wissen. Das Gebet zu den heiligen Wunden umfasst alles. Ich denke, das ist für uns ein sehr tröstlicher Punkt. Wir müssen nicht zu den besonders Gescheiten zählen und wer weiß wie gebildet sein. Wenn wir die heiligen fünf Wunden Jesu betrachten, dann lernen wir die wesentlichen Dinge über sein Wesen. Und dabei brauchen wir gar nicht studiert zu haben. Sich Zeit nehmen für ihn. Mal ganz menschlich sich hineinversetzen, was Jesus gelitten hat. Was Jesus auf dem Kreuzweg gelitten hat, bei seiner Folter und am Kreuz selber, als man ihm diese Wunden zugefügt hat. Und wenn Sie bei dieser geistlichen Betrachtung nicht weiterkommen, dann bitten Sie Jesus einfach: Herr, zeige mir, wie ich deine Wunden betrachten kann. Ich möchte dir danken. So einfach in eigenen Worten, so wie Ihnen der Mund gewachsen ist, das freut den Herrn am meisten. Und er wird Sie anleiten, und sie zu einer tieferen Beziehung zu ihm führen. Eines Tages sagte auch Jesus zu seiner Dienerin: Es schmerzt mich, dass es Seelen gibt, welche die Andacht zu meinen Wunden als etwas Sonderbares, Unpassendes, als etwas Verächtliches ansehen. So kommt diese Andacht außer Gebrauch und wird vergessen. Im Himmel habe ich Heilige, die eine große Andacht zu meinen heiligen Wunden hatten. Aber auf Erden lebt fast niemand mehr, der mich auf diese Weise verehrt. Eine interessante Aussage von Jesus und irgendwie kann ich es auch nachvollziehen. Ich habe heute den Eindruck, dass auch wir Christen oft dem Leiden aus dem Weg gehen, wenn wir können. Und klar, wenn wir die Möglichkeit haben, wären wir so gesehen dumm, wenn wir freiwillig an einer Sache leiden würden. Wir haben es verlernt, mitzuleiden. Ich meine das nicht als Vorwurf, sondern als eine Beobachtung der Wohlstandsgesellschaft. Viele alte Menschen, und vielleicht sind ja einzelne unter uns, haben noch an den Folgen des Zweiten Weltkrieges gelitten, mussten schwere Schicksalsschläge hinnehmen und große Opfer bringen, um überhaupt überleben zu können. Sie sind das Leiden gewohnt, weil sie damit aufgewachsen sind. Aber heute leben wir in einer Gesellschaft, wo man gegen das Leiden Mittel gefunden hat. Entweder durch Schmerzmedikamente oder man versucht, das Problem ganz zu beseitigen. Auch ein Leiden dauerhaft aushalten zu müssen, dagegen haben wir Menschen heute vielfach wirksame Gegenmittel gefunden. Auch für psychische Leiden gibt es Medikamente, die aber den Schmerz letztlich nur betäuben, aber nicht wirklich heilen. Und ich denke, aus diesen Gründen tun wir uns, glaube ich, immer schwerer, die Leiden Jesu, die Wunden Jesu zu betrachten. Unser Wohlstand mit allen Folgen erlaubt uns in vielen Bereichen, Leiden unserer Zeit auszublenden und lieber den Genuss zu suchen, als eben das Gegenteil. Und somit verlieren wir auch die Mitmenschen aus unserem Blickfeld, für die wir eigentlich auch stellvertretend bei Jesus eintreten könnten. Das Mitleid empfinden für andere. Ja, und diese Grundhaltung des Mitleidens kann man in zweierlei Hinsicht einüben. Zum einen, wenn es um eigene Wunden geht, wenn man eigene Verletzungen vor den Herrn bringen möchte. Und zum anderen haben wir als Christen aber auch die Möglichkeit, die Wunden der anderen Menschen vor den Herrn zu bringen. Ja, ich möchte sogar sagen, dass wenn ich die Wunden anderer Menschen, die ich selbst im Herzen trage, Wunden von Menschen, die mir am Herzen liegen, dem Herrn bringe, dann kann er sowohl bei ihnen als auch bei mir selber Wunder wirken. Stellvertretend für andere vor dem Herrn eintreten, ist eigentlich eine grundsätzliche Aufgabe von uns Christen. Und da brauchen wir überhaupt keine Minderwertigkeitskomplexe haben, dass unser Gebet eh keinen oder nur geringen Wert hat und doch nichts bringt. Nein, das stellvertretende Gebet bewirkt Wunder. Vielleicht nicht immer gleich so, wie wir es gerne hätten, aber mit Sicherheit da, wo es gerade Not tut, wo Not am Mann ist. Merken Sie übrigens die Ähnlichkeit zwischen den Worten Wunden und Wunder. Man könnte ja fast meinen, dass sie zusammengehören. Wenn wir die Wunden der Menschen mit den Wunden Jesu verbinden, dann können wir Wunder der Erlösung erleben. Das kann jeder mal für sich so nachher mal betrachten. Sie kennen das Evangelium aus Markus 2, die Heilung eines Gelähmten. Jesus ist in Kapernaum und es versammeln sich so viele Menschen um ihn, dass kein Zugang zu ihm möglich war. Und da gibt es vier einfallsreiche Zeitgenossen. Sie bringen einen Gelähmten zu Jesus. aber nicht durch die Menge, sondern sie hiefen den Kranken auf seiner Bahre auf ein Dach und decken das Dach an der Stelle ab, wo sie ihn zu Jesus herunterlassen können. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Sie gehen vollstes Risiko ein und sie müssen damit rechnen, dass man sie auslacht und verspottet. Doch sie haben ein unerschütterliches Vertrauen auf Jesus, dass ihm alles möglich ist. Und was wissen wir eigentlich von diesem Gelähmten auf dieser Bahre? Ja, wir wissen nur, dass er da gelähmt auf einer Bahre liegt. Wir wissen nicht einmal, ob er selbst den Wunsch hat, sich heilen zu lassen. Wir wissen nicht, ob er hören oder sprechen kann, ob er auch psychisch gelähmt ist. Wir wissen nicht, ob er überhaupt will, dass man ihn zu Jesus bringt. Wir wissen nur, dass er gelähmt ist. Und jetzt kommt einfach dieses Fantastische an diesem Evangelium. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. An dieser Stelle dürfen wir uns mal fragen, haben wir auch so einen Glauben? Vertrauen wir darauf, dass Jesus auch heute Wunder wirken kann? Dass Jesus auch die Wunden der anderen heilen kann, mit Hilfe von meinem Gebet? Und was ist mein Einsatz für die anderen? Und dabei können wir uns wirklich an diesen vier Männern mal ein Beispiel nehmen. Gemeinschaftliches Glauben an die Barmherzigkeit Jesu, Vertrauen auf die Barmherzigkeit Jesu, Initiative, andere zu ihm zu bringen, egal welche Leiden diese anderen haben. Und dieses Evangelium verrät uns nur, dass es eben sich um einen Gelähmten handelt. Wir können also alle Menschen zu Jesus bringen, die in irgendeiner Form gelähmt sind, ob körperlich, seelisch, psychisch, die selbst nicht zu Jesus können oder vielleicht sogar gar nicht wollen. Wir haben so viele Möglichkeiten, in unserer Glaubensgemeinschaft andere stellvertretend dem Herrn zu bringen. Aber das erfordert einen Kraftakt von uns, meist einen Kraftakt des Geistes und des Vertrauens, dass unsere Anstrengungen nicht umsonst sind, dass wir uns nicht lächerlich machen. Aber dieser Kraftakt bewirkt etwas Entscheidendes, dass Jesus wirklich da heilen und befreien kann, wo die Not da ist. Die Mutter Gottes sagte mal zu Schwester Maria Marchambeau: Meine Tochter, du musst dich der Wunden meines Sohnes bedienen, um die Sünder zu bekehren. Also auch der Gottesmutter liegt es ganz besonders am Herzen, dass wir uns um unsere Mitmenschen annehmen. Wir können also andere stellvertretend zu Jesus bringen und das eben auf einer geistigen Ebene. Jesus meint hier insbesondere das geistige Mitleiden. Geistig Mitleiden heißt, das, worunter man leidet, dem Herrn hinhalten, mit dem Herrn verbinden, es ihm aufzuopfern, ja in seine Wunden hineinzulegen. Und das kann ganz konkret so aussehen: Jesus, mir tut es weh, dass meine Kinder fast nichts von dir wissen wollen, aber ich opfere dir dieses Leiden auf. Ich verbinde meinen Leiden mit den deinen. Ich lege diese Wunden in deine Wunden. Vielleicht habe ich da gerade so einen wunden Punkt bei Ihnen getroffen, worunter gerade Sie leiden. Und man ist der Versuchung manchmal nahe, die Hoffnung zu verlieren oder aufzugeben. Aber wenn wir genau in diesen Situationen uns mit dem Herrn verbinden, dann kann er was machen. Dann kann er wirken und sogar Situationen verändern. Und sie werden merken, dass es in ihnen selbst, dass in ihnen selbst etwas geschieht, nämlich Erlösung. Dass sie ihr Anliegen in der barmherzigen Liebe Jesu geborgen wissen. Sie können es immer wieder loslassen, weil sie das Vertrauen haben, dass der Herr sich darum kümmert. Und bedenken wir auch mal diese Aussage von Jesus aus dem Evangelium: Alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Wir können hier also ganz konkret beten: Vater, ich bitte dich im Namen Jesu, berühre du meinen Ehemann, meine Kinder, meine Freundin, denen du gleichgültig geworden bist. Offenbare dich ihnen in ihrem Leben. Ich leide sehr darunter, aber ich opfere dir dieses Leiden auf und verbinde diese offene Wunde in mir mit der Seitenwunde deines Sohnes. So, in dieser Art oder ähnlich, können sie zu Gott beten. Und im Übrigen sagte Jesus auch mal zu Schwester Faustina: Rede zu mir über alles, mit der Einfalt eines Kindes, denn mein Ohr und mein Herz sind dir zugeneigt und deine Sprache ist mir lieb. Wir können mit dem Herrn also in aller Einfachheit sprechen. Und er versteht auch, wenn wir mit ihm Schwäbisch oder Hessisch sprechen oder egal welchen Dialekt. Er versteht jede Sprache, die von Herzen kommt. Vermutlich kennen Sie sicher auch andere Bereiche in Ihrem Leben, wo Sie ein solches Gebet anwenden können. Versuchen Sie es einfach mal, so ein Herzensgebet einzuüben, im Vertrauen, dass Jesus da hilft, wo die Not am größten ist.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Spiritualitätssendung. Die Stimme des heiligen Johannes Paul II. Haben wir eben in dieser Vertonung des alten Ubi Caritas Gesangs gehört. Heute am 18. Mai ist sein Geburtstag. Wir denken da gern und mit Dankbarkeit an den großen Papst zurück. Und ich denke, es freut ihn, wenn wir in dieser Spiritualitätssendung über die Wunden Jesu nachdenken. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Eine Spiritualität, die dem großen Papst aus Polen sehr nahe war. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Teil 2. Das ist heute die Sendung in der Spiritualität. Und wir hören nun die Fortsetzung mit Kaplan Josef Alba aus Eschwege.
Ja, liebe Zuhörer, kommen wir nun zu der genaueren Betrachtung der Wunden Jesu. Zunächst der Wunden der Geißelung. Als ich vor einigen Jahren mit einer Gruppe im Kino den Film Die Passion angesehen habe, da waren wir natürlich alle sehr erschüttert und ich denke, manche von Ihnen kennen diesen Film. Und hier wird deutlich, wie brutal dieser Kreuzweg Jesu war. Und einer unserer Gruppe hat sehr darunter gelitten, dass die Szene der Geißelung so viel Zeit eingenommen hat, und es so qualvoll gezeigt wurde. Es hörte einfach nicht auf. Immer und immer wieder schlugen diese Peitschen, später die Geißeln, auf unseren Herrn ein. Als Zuschauer kam es einem fast unendlich lange vor. Warum nur? Im Tagebuch von Maria Marchambeau verlangt Jesus an einer Stelle von der Gemeinschaft der Schwester: Ihr müsst den ganzen Rosenkranz beten, also den Wundenrosenkranz, was bewirkt, dass ihr alle zusammen die 6600 Schläge der Geißelung ehrt. Ihr werdet bewahrt und erlöst von allen zukünftigen Übeln. 6600 Schläge. Das können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen. Warum so viele? Wenn wir mal in unser eigenes Leben schauen, dann kommen wir vielleicht selbst darauf. Ein großes Leiden, zum Beispiel von strebsamen Menschen, also von Menschen, die nach Heiligkeit streben, ist es, dass sie unter Sünden oder Fehlern leiden, die immer die gleichen sind, bei sich oder bei anderen. Sie werden sie ein Leben lang nicht los. Es ist zum Verzweifeln. Und manchmal gibt man vielleicht sogar auf, weil man keine Besserung feststellen kann. Eine Geißel, die einen ein Leben lang begleitet. Eine Geißel, die dem Herrn ein Leben lang Schmerzen zufügt. Und jetzt denken wir mal an Menschen, die keinen Glauben haben, denen Gott mehr oder weniger egal ist, die die Gebote Gottes aus ihrer eigenen Welt entfernt haben. Was mag das wohl für eine Geißel sein? Was muss da wohl Jesus ertragen? Die Wunde der Geißelung ist also eine Wunde, die immer und wieder aufbricht. Es sind die gleichen Sünden von uns Menschen, die den Herrn immer wieder aufs Neue bluten lassen. Und dann können wir vielleicht diese schier endlose Szene in diesem Film besser verstehen und nachvollziehen. Es darf uns sensibel für das Opfer Jesu machen. Und hier besteht aber bei strebsamen Menschen die Gefahr, dass man da in eine Traurigkeit verfällt, dass man sich selbst nicht mehr anschauen kann. Und da genau ist der springende Punkt, dass wir nicht aufgeben sollten, dass wir immer wieder Zuflucht in der Barmherzigkeit suchen. Jesus wird nicht müde, uns zu vergeben, aber wir werden müde, seine Barmherzigkeit zu suchen, wie mein Papst Franziskus ausdrückte. Jesus hat diese Wunden der Geißelung ans Kreuz der Erlösung getragen. Und das tut er auch mit unseren Sünden und Schwächen, gerade mit denen, die wie ein Stachel in uns festsitzen und wo wir ein Leben lang vielleicht zu kämpfen haben. Und denken wir auch daran, dass wir nicht alleine kämpfen, sondern dass wir uns ganz auf den Herrn stützen dürfen. Wenn wir mit unseren Fehlern und Sünden kämpfen, dann sind wir nicht allein. Das lesen wir im Tagebuch der Schwester Faustina, wo Jesus sagt: Du siehst, mein Kind, was du aus dir selbst bist. Und der Grund deiner Niederlagen ist der, dass du zu viel auf dich selbst zählst und dich zu wenig auf mich stützt. Das soll dich aber nicht traurig stimmen. Du hast es mit dem Gott der Barmherzigkeit zu tun. Dein Elend wird ihn nicht erschöpfen. Die Zahl der Vergebungen habe ich nicht begrenzt. Mensch, das ist so ein wunderbarer Trost. Denken wir da immer daran. Die Zahl der Vergebungen hat Jesus nicht begrenzt. Geben wir also den Kampf nie auf. Aber wir sollten, so denke ich, vor dem Herrn immer wieder kapitulieren, dass er für uns tätig wird. Kapitulieren, dass man selbst nicht in der Lage ist, die Sünde zu besiegen. Dann wird er uns helfen. Und dann wird auch die Wunde der Sünde in uns kleiner und die eine oder andere früher oder später wirklich von ihm geheilt. Und so kommen wir nun zu der größten Wunde Jesu, nämlich seinem heiligsten Herzen. Und Jesus sagte mal zu Schwester Maria Marchambeau: Ich habe meine treue Dienerin Margareta Maria Alacoque erwählt, damit man mein göttliches Herz kennenlernt und meine kleine Maria Martha, um die Andacht zu meinen anderen Wunden zu lehren. Meine Wunden werden euch unfehlbar retten. Sie werden die Welt retten. An einer anderen Stelle im Tagebuch heißt es: Wenn ihr die Nähe des Wesentlichen der Barmherzigkeit desjenigen erfahren wollt, der euch so sehr liebt, Die Nähe Gottes also müsst ihr zusammentreffen auf der Einmündung in sein heiligstes Herz und dort wandeln in Respekt und Demut. Sogleich werdet ihr die Nähe seines göttlichen Herzens erfahren. Es geht also darum, ein Ziel zu haben, sich mit dem göttlichen Herzen Jesu zu vereinen. Zunächst seine Nähe zu suchen, aber dabei nicht stehen zu bleiben. Herr, es ist eine Sehnsucht in mir, mich mit dir zu vereinen. Die größte und wertvollste Wunde unseres Herrn ist wohl sein heiligstes, sein offenes Herz. Und auch hier finden wir eine so entscheidende Parallele zum Alltagsgeschehen bei uns Menschen. Wenn wir einander verletzen und Wunden zufügen, dann trifft es uns doch immer mehr oder weniger ins Herz. Keine seelische Wunde geht am Herzen vorbei. Unser Herz ist immer in Mitleidenschaft gezogen. Wir kennen ja die Gefühlsausdrücke wie: das hat mich ins Herz getroffen. Da ist mir das Herz stehen geblieben. Das hat mein Herz tief verletzt. Ja, vielleicht sogar: der hat mir mein Herz gebrochen. Und eben deshalb hat sich Jesus diese tiefste und größte Wunde am Kreuz in seinem eigenen Herzen zufügen lassen. Er hat buchstäblich ein offenes Herz für uns alle. Und das ist für uns der wichtigste Zugang zu ihm, wenn wir unsere Anliegen ihm bringen. Das heiligste Herz Jesu. Und über sein Herz sagte Jesus zur Schwester Maria Mart: hier ist die Quelle, aus der ihr alle schöpfen sollt. Sie ist überaus reich für euch. Komm in die Wunde meiner heiligen Seite. Das ist die Wunde der Liebe, von der lebendige Flammen ausgehen. Komm in mein Herz und du wirst nichts fürchten. Setze hier deine Lippen an, um die Liebe daraus zu trinken und sie dann in der Welt zu verbreiten. Lege deine Hand hierher und nimm meine Schätze. Nimm, denn das Maß ist voll. Ich kann sie nicht mehr zurückhalten. So drängt es mich, sie auszuteilen. Diese Aussagen Jesu sind doch sehr eindringlich. Und da erinnern wir uns vielleicht an die letzten Worte am Kreuz, als er sagt: mich dürstet. Damit ist ja nicht der menschliche Durst nach Trinken gemeint, sondern der Durst nach Erlösung der Menschen. Jesus hat so ein dringliches Bedürfnis, uns Menschen zum Heil zu führen, dass er seine Gnaden nicht zurückhalten kann. Er muss sie an uns austeilen, und das unaufhörlich. Aber das kann er nur, wenn wir auch unsere Herzen öffnen, unsere Hände öffnen und uns beschenken lassen. Doch wie lässt man sich beschenken? Wie könnte eine geistige Übung aussehen? Wie finde ich Zugang zu diesem heiligsten Herzen Jesu? Vor gut anderthalb Jahren musste ich mich einer Herzoperation unterziehen. Und dabei war es notwendig, dass der Operateur mit seinen Instrumenten in das Innerste des Herzens vordringt. Ich denke, vielleicht waren einige von Ihnen auch schon in einer solchen Situation. Erstens muss man ein absolutes Vertrauen darauf haben, dass der Arzt sein Handwerk versteht und alles Menschenmögliche tut, damit das Herz wieder in Ordnung kommt. Man muss sich also gründlich untersuchen lassen vorher und alle Probleme genau schildern, nichts verheimlichen oder unterdrücken, damit sich der Arzt darauf einstellen kann und sich auch ein genaues Bild machen kann. Zweitens muss man die Bereitschaft haben, sich regelrecht auszuliefern, sich in andere Hände zu geben. Denn während der Narkose hat man keine Möglichkeit, selbst einzugreifen. Man muss es also über sich ergehen lassen. Und drittens muss man zulassen, dass man sein Innerstes preisgibt, nämlich das Herz. Man muss sein Innerstes preisgeben, ja ausliefern, damit es geheilt werden kann. Und viertens, man muss das Vertrauen haben, dass ein Prozess der Genesung eintritt, auch wenn die ersten Tage einen an den Rand der Verzweiflung bringen können und man zunächst vielleicht keine Besserung spürt, wenn das Leiden am Anfang vielleicht sogar noch zunimmt. Und fünftens, man kann selbst wesentlich zur Genesung beitragen, indem man auf sich Acht gibt, dass man die Ratschläge des Arztes beachtet und sich bemüht, sein Leben nach der Operation zu ändern und das Vergangene auch zurücklässt. Erst als ich selbst diese Erfahrung machen musste, ist mir klar geworden, was sich Jesus eigentlich von uns allen wünscht. Im Grunde genommen wünscht er sich genau das, was bei einer Herzoperation geschieht. Sich seinem göttlichen Herzen anzuvertrauen heißt eigentlich, das eigene, offene, verwundete Herz ihm überlassen. Sich ihm ganz anzuvertrauen, sich ihm auszuliefern, das eigene Innerste preisgeben, offen und ehrlich bekennen, wo die Schmerzen liegen und nichts zurückbehalten. Vertrauen, dass Jesus es heilen kann, dass er die Ursache meiner Leiden erlöst und heilt und eben auch den Mut haben, schädliche Angewohnheiten versuchen abzulegen und daran zu arbeiten, dass in meinem Innersten ein Prozess der Heilung fortschreiten kann. Manchmal können oder wollen wir seelische Krankheiten auch gar nicht loslassen, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Wir wollen eher Mitleid von Jesus, dass er uns noch zuredet, wie schwer wir es doch haben. Doch da hat es Jesus tatsächlich besonders schwer, dann in uns zu handeln und die Ursachen zu heilen. Wir müssen ihm das Recht geben, an uns und in uns zu handeln. Ja, Herr, ich gebe dir das Recht, über mich zu verfügen. Sorge du. Das kann vielleicht eine gewisse Zeit erstmal wehtun. Aber dann tritt ein wesentlicher Schritt der Besserung ein. Bei dieser geistigen Übung darf uns gewiss sein, dass Jesus bei seinem Eingriff an uns keine Fehler passieren. Als wahrer Gott und wahrer Mensch, als unser Schöpfer, weiß er bis ins Kleinste genau, wie er an uns handeln muss und auch handeln kann. Vielleicht haben Sie in diesen fünf Punkten ein Grundrezept gefunden, wie Sie mit eigenen Wunden umgehen können. Vielleicht insbesondere den Wunden Ihres Herzens. Völliges Vertrauen auf die uneingeschränkten Fähigkeiten Jesu und dass er sein Handwerk versteht. Die eigene Auslieferung an seine Barmherzigkeit. Das eigene Innerste preisgeben und nichts zurückbehalten. Und auch die eigene Bereitschaft, sich verändern zu lassen. Ja, selbst sein Möglichstes zu tun, damit Heilung und Genesung geschehen kann. Und das wünsche ich uns wirklich sehr, dass wir die Gnade geschenkt bekommen, uns von Jesus wirklich berühren und auch behandeln zu lassen. Dass wir die notwendigen Schritte erkennen, wie wir selbst dazu beitragen können, dass in uns Heilung geschieht. Das haben wir im Übrigen über Pfingsten wieder so deutlich erfahren dürfen, bei diesem Loreto-Treffen in Salzburg oder egal wo, an mehreren Orten, wie Jesus durch den Heiligen Geist wirklich Wunden geheilt hat, wie er seelische Wunden geheilt hat. Und das war einfach großartig, diese Zeugnisse auch zu erfahren zu dürfen, dass auch junge Menschen wirklich diese spürbare Nähe wirklich erfahren haben, diesen Geist Gottes, der von Jesus vom Kreuz ausgeht, der alle diese Wunden, diese seelischen Wunden auch vor allem in jungen Menschen so spürbar berührt hat und auch geheilt hat. Doch warum hinterlässt uns Jesus 5 Wunden? Hätte sein offenes Herz denn nicht genügt? Und so kommen wir nämlich auf eine weitere Wunde Jesu, nämlich die Wunde der Dornenkrone. Jesus wünscht für sein dornengekröntes Haupt eine besondere Verehrung. Ehrfurcht, Wiedergutmachung und Liebe. Meine Dornenkrone hat mir mehr Leiden bereitet als all meine anderen Wunden. Nach Gethsemane war sie mein grausamstes Leiden. Glücklich, wer dieses Haupt aufmerksam betrachtet. Hier ist euer Leben. Wandelt in Einfalt und ihr braucht nichts zu fürchten. Die Seelen, die meine Dornenkrone auf Erden aufmerksam betrachten und verehrt haben, werden einmal meine Krone im Himmel bilden. Für einen Augenblick währenddessen ihr hier unten diese Dornenkrone aufmerksam betrachtet, schenke ich euch eine ewige Krone. Meine Dornenkrone verschafft euch die Himmelskrone, sagt Jesus zu Schwester Maria Marchambeau. Ich denke, bei dieser Form des Leidens Jesu sind wir auch besonders herausgefordert. Und Sie merken, jetzt geht es letztlich nur um ihn. Eigene persönliche Leiden treten jetzt irgendwie in den Hintergrund. Er braucht jetzt unser Mittun für die Rettung der Seelen. Und das ist eine wundervolle Aufgabe für uns Christen. Kein Leiden ist umsonst, wenn wir es mit Jesus verbinden. Ja, wir können wieder stellvertretend für andere bei ihm eintreten, was wir ja vorher schon betrachtet haben. Nur gehen wir nun über unseren eigenen Tellerrand hinaus. Wir gehen nun in Gedanken hinaus in die ganze weite Welt. Das Leid in der Welt ihm aufopfern. Das ist ein wesentlicher Auftrag unseres Christseins. Nun aber konkret zur Dornenkrone. Der König der Barmherzigkeit, der selbst die Liebe ist, der selbst eine einzigartige und unvergleichliche königliche Würde besitzt, wird mit einer Dornenkrone gekrönt. Er, der diese göttliche Würde in sich trägt. Ein höheres Maß der Verspottung und Erniedrigung kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und was mag wohl in diesen Folterknechten vorgegangen sein? Was haben sie über Jesus gedacht? Sie hatten ja keinerlei Achtung und haben diese göttliche Wahrheit verdreht. Sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben seine königliche, ja göttliche Würde entstellt. Ich denke, es ist für uns alle sehr schwer, sich in diese Denkweise solcher Menschen hineinzuversetzen und Beispiele aus unserem heutigen Alltag zu finden. Doch ist mir da ein Beispiel eingefallen, was viele von uns in den Nachrichten Anfang Januar vielleicht mitbekommen haben. Sie erinnern sich an den Terroranschlag in Paris im Januar vor einem Jahr, also vor anderthalb Jahren. Islamisten haben ja die Redaktion von Charlie Hebdo überfallen und Zeichner und Redakteure umgebracht, weil sie den Propheten Mohammed karikiert und verspottet haben. Und dieses Jahr, zum Jahrestag, diesen Januar, haben sich die Mitarbeiter dieser Zeitschrift wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Titelseite war diesmal nämlich nicht Mohammed, sondern eine flüchtende, alte, väterliche Figur mit dem Symbol der heiligen Dreifaltigkeit auf dem Kopf. Ein hasserfüllter Gesichtsausdruck und ein Maschinengewehr umgeschnallt. Mit der Überschrift: Der Täter ist immer noch auf der Flucht. Ich denke, viele von Ihnen erinnern sich an diese Karikatur. Und diesmal haben sie offensichtlich auf den christlichen Glauben angespielt und Gott Vater nicht nur verspottet, sondern ihn selbst mit dieser Karikatur letztlich als Täter der Anschläge abgestempelt. Der religiöse Fanatismus, der von Gott selbst wohl ausgeht, so die Macher dieser abscheulichen Gotteslästerung. Was können wir Christen in solchen Fällen denn überhaupt tun? Manchmal sind wir ja regelrecht gelähmt bei solchen gotteslästerlichen Ereignissen. Und öffentlich dagegen protestieren nutzt nicht wirklich viel. Und doch nimmt uns Jesus in die Pflicht. Das Vernünftigste, was wir tun können, ist, für diese Täter zu beten, um wahrhaftige Reue und Umkehr zu beten. Und unsere Leiden, also diese geistigen Leiden, die wir jetzt auch im Kopf so in uns tragen, diesen Schmerz, mit den schmerzlichen Leiden Jesu verbinden. Insbesondere mit den Leiden Jesu durch die Dornenkrone. Ich denke, diese gotteslästerlichen Karikaturen, die letztlich das göttliche Königtum verspottet haben, können wir mit der Verspottung Jesu gleichsetzen. Mit der Verspottung Jesu, als er von den römischen Soldaten mit den Dornen gekrönt wurde, noch geschlagen wurde. Und kommen wir noch kurz zu den übrigen Wunden. Jesus sagte zu Maria Marchambeau: Die Henker taten gut daran, mir die Seite, die Hände und Füße zu durchbohren. Damit haben sie Quellen erschlossen, aus denen sich eine ganze Ewigkeit die Wasser meiner Barmherzigkeit ergießen werden. Auch die Wunden der Hände und Füße des Herrn bleiben also offen. Für uns eine Einladung, vielleicht mal darauf zu schauen, welche Wege die Menschen mit ihren Füßen einschlagen. Dass sie sich oft von Gott entfernen, dass sie vielleicht bewusst Schritte tun, die von Gott wegführen. Auch das führt zu Wunden. Auch darunter leidet Jesus. Oder denken wir an viele Möglichkeiten, wo wir mit unseren Händen etwas anfassen können, etwas greifen, wo uns vielleicht schadet. Auch bei diesen Wunden, also von den Händen und Füßen Jesu, gibt es unzählige Beispiele, wo der Mensch eben fallen kann. Und jetzt kommen wir einfach auch zu einer Zusage Jesu zum Schluss. Wer in Not ist, komme im Glauben und Vertrauen und schöpfe immerfort aus dem Schatz meines Leidens und meiner Wunden. Dieser Schatz gehört euch, so Jesus, zu Schwester Maria Marchambeau. Vielleicht haben Sie in manchen Bereichen einen neuen Zugang zu den Wunden Jesu gefunden oder haben gespürt, dass in der Verehrung der Wunden Jesu ein ganz tiefes Gnadengeschenk für uns Menschen angeboten ist. Bitten wir Jesus immer wieder, bevor wir den Wundenrosenkranz beten, dass er uns in diesem Gebet auch in diese Wahrheit, in diese göttliche Wahrheit einführt, dass er uns durch den Heiligen Geist Erleuchtung schenkt, dass er die Wunden der Menschheit heilt. Und da bekommen wir auch wirklich dann einen gesunden und tiefen Zugang, der uns nicht niederdrückt, sondern wirklich der uns aufrichtet, dass wir ein tiefes Vertrauen zur Barmherzigkeit Jesu bekommen und daran festhalten. Und diese Verehrung der Wunden, die richtet uns letztlich wirklich auf und schenkt uns wirklich dieses Vertrauen auf die Barmherzigkeit Jesu, dass unser Gebet nicht umsonst ist und dass wir wirklich stellvertretend für andere bei ihm eintreten können.
Durch seine Wunden sind wir geheilt, Teil 2. Das war das Thema in dieser Sendung. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Kaplan Josef Alba aus Eschwege. Vielen herzlichen Dank Ihnen.
Sehr gerne.
Ja, ich denke, so mich hat es persönlich nachdenklich gemacht, wie Sie Ihre Erfahrung, eine persönliche Erfahrung einer Herzoperation geistlich gelesen haben. Ich denke, das wird so manchen angesprochen haben, so wie viele andere danken. Es war eine sehr tiefe Sendung. Vielen Dank dafür. Für uns Pfarrer Kaplan Alba ist die Spiritualität von Schwester Maria Martha Chambon vielleicht manchmal etwas sperrig, aus einer anderen Zeit kommen, vielleicht noch andere Kultur, Gesellschaftskultur drum, so wie ähnlich auch bei Schwester Faustina und anderen. Aber wir spüren dann schon, dass uns diese Gedanken gerade in schweren Zeiten oder dann, wenn wir uns selbst unserer Wunden bewusst werden, bewusst sind, wirklich auch im Herzen buchstäblich berühren kann.
Ja, es ist eine große Hilfe. Ich sag mal, die Formulierungen sind mitunter ein bisschen schwierig, also wie sie im Tagebuch stehen. Mhm. Darum muss man es einfach auch für unsere Zeit ein bisschen übersetzen. Und wir tun wirklich gut daran, das uns zu Herzen zu nehmen.
Was viele man manchmal gerne auch verstehen kann, ist, dass es so, man muss bestimmte Gebete sprechen, um dann hinterher ganz bestimmte Gnaden dafür zu bekommen, sozusagen im direkten Austausch. Aber ich denke, auch wenn wir jetzt Johannes Paul II. Gehört haben und andere, die mit dieser Spiritualität sehr vertraut waren, das ist ja nicht so. Es ist nicht so, dass wir uns die Gnaden erkaufen durch viel Beten oder so.
Nee, also in keinster Weise. Aber wir merken ja auch, wenn wir das Gebet unterlassen oder so, dann passiert auch nichts. Mhm. Und das hat einfach auch mit einem tiefen Vertrauen zu tun. Ich denke, wenn wir einfach um das Vertrauen beten, das ist mal so eine Grundlage dafür. Das Vertrauen, dass Jesus uns wirklich hilft, dass er Wunden heilt. Mhm. Und daraus kann ein Bedürfnis wachsen, einfach mehr zu beten dann. Auch mehr für andere zu beten.
Mhm. Ja, Vertrauen und auch die Erfahrung dann von vielen Christen
generell. Aber es hilft uns wirklich, klar ist das Gebet kein Automat, aber es ist auch kein Gebet umsonst. Das ist einfach auch ganz wichtig für uns alle. Ja, wenn wir für andere beten und meinen manchmal, da passiert nichts oder irgendwie, also das Gebet kommt immer in irgendeiner Weise an. Also das ist definitiv so.
Ja. Mhm. Ja, danke schön, Kaplan Alba. Mhm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Vielen Dank für diese zweiteilige Kurzserie bei der Spiritualität. Ihnen alles Gute. Ich verabschiede mich auch von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie diese Sendung nachhören möchten noch, dann können Sie ins Internet gehen unter www.horeb.org und dort finden Sie im Podcast die Sendung zum Nachhören. Ich verabschiede mich. Alles Gute Ihnen, wünscht Gabi Fröhlich, und Kaplan Alba gibt uns noch seinen priesterlichen Segen mit.
Mhm, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Königin des Friedens, und auf die Fürsprache des heiligen Josef, des heiligen Papst Johannes Paul II., der heiligen Schwester Faustina und aller Engel und Heiligen, segne, beschütze und begleite euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.